Dann sagten Leute zu mir, also Philipp, ja, mit deinem Podcast ist eigentlich so ein bisschen Medien von gestern. Die Welt ist jetzt hier Clubhouse und darauf kannst du dich mal einstellen. Man sah sich mal irgendwann, weiß ich noch, bei uns zu Hause im Wohnzimmer und dachte mir, okay, Festival weg, ein paar Wochen oder ein paar Monate später, Podcast möglicherweise auch weg, kommt auch vielleicht beides nicht mehr wieder. Und das war schon so in der Ballung, wo ich dachte, ja, es gibt auch kein Grundrecht als Unternehmer, irgendeinen Erfolg zu haben. Auch jetzt irgendwie Geld zu verdienen oder ein paar hundert Mitarbeiter zu haben. Das kann dir gelingen, das kann klappen, das kann auch genauso schief gehen.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars. Für mich persönlich ein absolutes Highlight. Philipp war eine der Inspirationsquellen für den Mittelstars-Podcast und ich freue mich umso mehr, dass der Medienunternehmer aus Hamburg, nämlich mit dem OMR-Festival, seinen Podcast, den Podstars und allem drum und dran, heute bei uns sitzt. Philipp erzählt seine unternehmerische Geschichte, warum er zwischendurch ein Impfzentrum in Hamburg betreiben musste, zusammen mit der Stadt Hamburg, jetzt aber auf Fernsehtürme gewechselt ist und den nächsten Hamburger Fernsehturm betreibt. Wir sind gespannt und freuen uns, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Philipp.
Danke für die Einladung.
Hi. Ja, ich bin super froh, dass du hier bist. Hat ja etwas gedauert, du standst aber von Anfang an auf meiner Wunschliste. Ich glaube, du warst eine der ersten Einladungen, die wir abgedreht haben. Aber dein Tag ist ja auch wahnsinnig voll. Kannst du ganz, ganz kurz was zu dir erzählen?
Ja, ich bin, also erstmal vielen Dank und vielleicht nochmal vorab, der eine andere Hörer ahnt es ja gar nicht, dass wir beide uns schon deutlich länger kennen, als jetzt dein Podcast oder mein Podcast ist, sondern ich glaube, es war am Anfang meiner Selbstständigkeit, das muss so 2007 oder 2008 oder so gewesen sein, oder vielleicht noch davor, so in dem Dreh zumindest, dass wir uns kennengelernt haben auf einer Affiliate-Veranstaltung in Hamburg im Millerntor-Stadion und seitdem immer lose im Kontakt sind, uns immer mal wieder sehen, mal ab und zu austauschen, mal hier und da ein bisschen updaten. Insofern finde ich es cool, dass wir jetzt sozusagen hier schließlich ein kleiner Kreis, das geht irgendwie weiter und wir werden uns natürlich weiter unterhalten, aber
sehr gern.
Du kennst meine Story insofern auch ganz gut. Ich habe mal angefangen als Angestellter bei Gruner und Jahr.
Als Vorstandsassi.
Genau, vom damaligen Chef. Mittlerweile ist die Firma ja quasi fast weg oder vom Erdboden verschwunden. Gruner und Jahr wurde mehr oder weniger verkauft und in Teilen zerlegt. Aber damals war es eine ganz große Sache mit Flugbereitschaft und Fahrer und allem drum und dran, das da gab und auch Assis. Und ich war der Assi vom Chef, damals 15.000 Leute.
Krass.
Einer der größten Medienkonzerne Europas war das mal. Haben Zeitschriften gemacht und ich bin da dann ein paar Jahre dabei gewesen, 2-3 Jahre und dann daraus habe mich selbstständig gemacht im Online-Bereich. Am Anfang auch mit Affiliate, verschiedenen kleineren Gründungen auch dann verkaufen und bin dann darüber auf das OMR-Thema gestoßen und dann Seminare gemacht für Leute, die mich gefragt haben, ey, bist du hier der Online-Marketing-Typ? Und in der Frühphase war das selten. Mhm. Da war das auch ein bisschen shady und da hieß es so, okay, Online-Marketing, das machen jetzt die nicht so ganz so smarten, die smarten alle im Brand-Marketing oder so oder irgendwie im Investment-Banking. ich war halt im Online-Marketing gelandet, weil mir das irgendwie so für die Selbstständigkeit ganz, ganz tauglich schien. Hab dann halt aber auch halt die Fragen bekommen, ob ich da mal helfen könnte und dann konnte ich nicht mehr allen helfen über einen Kaffee. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich halt mal so ein kleines Seminar. Und dann habe ich immer die Seminarteilnehmer gefragt, ob man sich wieder sieht oder ob es einen Aufbaukurs geht. Den gab es halt nicht. Mhm. Und dann habe ich da eine kleine Zusammenkunft gemacht. Das hieß dann Konferenz und ist dann das geworden, was heute das OMR-Festival ist, 70.000 Leute und die ganzen anderen Sachen, die darum herum gewachsen sind in den letzten Jahren. Also ich mache das jetzt seit 15 Jahren fast, das Ganze. Und mit Podcast und Podcast-Studio und Software-Bewertungsplattform und Weiterbildungsplattform und all solchen Sachen, der eine oder andere in der deutschen LinkedIn-Bubble wird es wahrgenommen haben.
Ja, also OMR, Online Marketing Rockstars, die Abkürzung dafür, ist heute ein ganz eigener Kosmos, wo du ja Multiunternehmer bist. Ne? Da, ihr macht ja ganz, ganz viele verschiedene Themen. Wie viele Leute arbeiten für dich heute?
Knapp 400,
Okay, wir fangen mal ganz von vorne an. Also, wo ist der Philipp denn aufgewachsen? Du bist Hamburger, oder?
Nee, ich bin nach Hamburg wirklich gekommen zum Studium, muss man sagen. Ich bin eigentlich gebürtig aus dem Ruhrgebiet, aus Essen.
Stimmt.
Aus dem Ruhrgebiet. Mittlerweile ist es echt erstaunlich. Alle halten mich für einen Hamburger. Vielleicht liegt es an meinem nuscheligen Reden oder meinem Singsang, den ich mir angewöhnt habe. Ich weiß es nicht, aber also ich bin auch mittlerweile Hamburger. Also ist ja nicht, aber ich will auch meine Wurzeln nicht verleugnen. Ich bin auch wirklich sehr gerne in Essen und sehr dankbar für meine Essener Kindheit.
Es liegt an der nasalen Stimme. Das ist Philipp Westermeier für mich auch immer. Du bist immer eigentlich auf die
Bühne.
erstmal auf die Bühne auch aufgekommen und warst immer leicht erkältet gefühlt, weil ich weiß, wie das ist, wenn du nicht schläfst. Und natürlich ist es ja so, dass ihr Hamburg mit eurem Festival einfach so krass prägt, dass man denkt, dieser Mann muss Hamburg lieben, sonst würde er das nicht da. Hättest du auch im Ruhrgebiet machen können. Ja.
Ist die Frage. Es ist echt eine spannende Diskussion, weil alle sagen immer, warum Hamburg? Und ich glaube, gerade bei solchen Veranstaltungen ist es interessant, dass es meistens nicht die größten Städte sind. Denn wenn du jetzt in Berlin, New York, sowas machen würdest, wenn wir das jetzt hier irgendwo im Osten machen würden, dann würde es im Westen keinen interessieren, wenn ich es in Berlin im Westen in der Mitte machen würde, das Festival im Messezentrum, da hinter dem Olympiastadion, da würdest du hier sagen, keine Ahnung, was die da draußen machen, kriegt keiner mit. Das heißt, manche Städte sind einfach auch zu groß, um so eine ganze Stadt sozusagen hinter dich zu bekommen. Und dann gibt es natürlich Städte, die sind zu klein, die haben nicht genügend Hotelbetten und haben nicht die Venues und diese Infrastruktur. Das heißt, am Ende ganz erstaunlich viele Events, sei es nun das Web Summit in Lissabon, South by Southwest in Austin, wir in Hamburg, landen dann halt nicht in den Hauptstädten, sondern in so, sagen wir mal, Premium-Mittelstädten, würde man als Immobilienfachsprache wahrscheinlich sagen.
Ja, genau, so
kannst du das
bezeichnen. Und sag mal, als du deine unternehmerische Karriere begonnen hast, hattest du in der Familie irgendein unternehmerisch handelndes Vorbild oder seid ihr keine Unternehmerfamilie? Oder?
Ja, also eigentlich schon. Mein Vater war auch auf eine Art Unternehmer im Ruhrgebiet, ganz, ganz andere Verhältnisse. Am Ende leider auch, oder zwischenzeitlich auch, leider nicht sehr erfolgreich. Also verschiedentlich auch mal insolvent gewesen. Da ist jetzt nicht das, was man immer so mit Unternehmern verbindet, irgendwie ein Vermögen oder so. Das ist da einfach nicht aufgebaut worden und auch im Gegenteil, da ist da nichts übrig geblieben. Aber er hat seine Jahre damit verbracht, Sachen zu machen. Die haben uns dann auch zwischenzeitlich als Familie mal finanziert, mal auch nicht. Da gab es dann auch wirklich so mal größere Brüche, dass wir mal irgendwie, weiß nicht, Fahrzeuge wechseln mussten, dass mein Vater mal wochenweise irgendwelchen, eher so Behandlung war fast schon, weil er irgendwie da mit einer Insolvenz zu kämpfen hatte und so.
Krass.
Also insofern, ja, es gab diese Welt und ich kannte das. Mein Vater hat teilweise früher so Marmelade importiert aus England, stand bei uns in der Garage, der ganze Kram rum und hat dann später andere Sachen importiert. Dann lag das Zeug bei uns rum, es kamen welche Geschäftspartner aus Italien und dann haben wir uns im Haus irgendwie gepennt. Das gab es schon alles und es hat mich vielleicht dann auch mir klar gemacht, wie das so gehen kann. Es hat jetzt nicht so richtig als Vorbild getaugt, weil dann würde man ja sagen, um Gottes Willen, da mache ich lieber halt einen sehr gut bezahlten Angestelltenjob, habe ich weniger Stress. Das habe ich dann am Ende trotzdem gemacht.
Da warst du ja auch auf dem Weg hin. Also als Vorstandsassi macht man normalerweise Konzernkarriere.
Ja, muss man sagen. Das wäre wahrscheinlich, oder es gab ja immer ganz witzig damals, so die berühmten Vorbilder, der Matthias Döpfner war auch mal im selben Büro damals, Assi, ein paar Jahre vor mir natürlich. Verschiedene andere, der Andreas Wiele, der auch mal lange bei Springer Vorstand war, war da auch mal und dann wurde immer davon geredet. Also man dachte, das wäre so ein Weg, dass dann doch anders gekommen ist. Liegt wahrscheinlich weniger an der Familie als an der Zeit. Ich meine, du erinnerst dich auch noch damals, wir waren so Mitte, Ende 20 und es gab dann so StudiVZ und das wurde gemacht von Leuten, die genauso alt waren wie wir, die jetzt auch nicht irgendwie komplette Rocket Scientists waren, sondern die, aber auf einmal hatten die dann so ein Ding und saßen bei uns dann bei Gruner und Jahr damals und wollten das verkaufen und für 60, 70 Millionen. Ich saß mit am Tisch und dachte mir, das gibt's doch jetzt gar nicht. A, bin ich auf der vollkommen falschen Seite des Tisches und B, saß ich in meiner Krawatte und die Jungs kamen da rein und haben diese Art von Aufrufen gemacht. Und dann sagte mein Chef nachher noch irgendwie, also ja, ich glaube, wir können es gar nicht leisten. Und ich so, okay. Nachher haben sie es dann verkauft an einen anderen Verlag. Und diese ganze Welt damals drumherum, es gab ja viele Fälle, Holzbringer und StudiVZ ist so der prominenteste, den kennt jeder. Aber es gab damals Netzwerke, Startups, Web 2.0 hieß es. Und einen vermeintlich einfachen Weg in die Selbstständigkeit.
Genau, als ein bisschen unternehmerisch geprägter Jugendlicher konntest du dort quasi sehen, was die Zukunft ist und hattest noch die Chance, raufzuspringen.
Genau, es war echt einfach, draufzuspringen. Nicht mehr so wie heute, wo man sagen muss, wo kriege ich erstmal jetzt AI-Leute her, die nicht irgendwie mehrere hunderttausend Euro im Jahr verlangen oder noch mehr. Sondern es war einfach so, du hast angefangen mit der Webseite, hast dann bei SEO, dann hat man sowas kennengelernt wie SEO und dann da selber begriffen, okay, wenn ich da jetzt hier bei SEO Gas gebe, dann bin ich vielleicht in ein paar Wochen auch auf Nummer 1 bei irgendeinem Keyword. Ja. Und das war dann so auch meine damalige Initialzündung mit meinem Partner Tobias Schlottke und dann kurz darauf mit Christian Müller. Auch mal langjährigen Studienkollegen, Freund.
Genau, ich kenne euch nur als Dreierteam. Ja, ne? Also ihr habt wirklich das ganze Thema begonnen auch. Ihr seid heute auch alle noch drei des Teil des OMR-Kosmoses.
Den anderen Teil, es hat sich vieles verändert über die Jahre. Wege haben sich irgendwie auch getrennt, aber die Freundschaft besteht weiterhin und in der Tat, wir sind alle noch in irgendeiner Form an OMR beteiligt. Ja.
Krass, cool.
Und dazwischen natürlich auch einen kleineren Verkauf gehabt. Der Christian zum Beispiel hat einen ganz anderen Lebensweg genommen. Der lebt heute im Allgäu. Der Tobias gründet im ganz großen Stil, kauft Firmen ein mit dem Tim Schumacher, der auch schon mal hier zu Gast war, glaube ich, bei dir. Die SaaS Group, also der dreht ein ganz großes Rad. So sind die Wege dann auseinandergegangen, aber nicht ganz.
Werbung.
Als Unternehmer oder Unternehmerin kommt irgendwann fast jeder an diesen Punkt. Man überlegt, wie es mit dem eigenen Unternehmen weitergeht ob man frisches Kapital braucht, um schneller zu wachsen, oder es Zeit ist, einen starken Partner an Bord zu holen. Gegebenenfalls steht sogar ein Teil- oder Gesamtexit im Raum. Vielleicht irgendwann auch ein Börsengang. Genau an dieser Stelle entscheidet sich unglaublich viel, denn solche Prozesse sind komplex, emotional und oft einmalige Chancen. Und da macht es einen riesigen Unterschied, ob man sie alleine angeht oder mit jemandem an der Seite, der den Markt kennt, die richtigen Kontakte hat und den Prozess strukturiert durchführt. Und genau da kommt der Partner unserer heutigen Folge, Karl Square, ins Spiel. Karl Square ist eine partnergeführte M&A-Beratung, mittelständisch geprägt und trotzdem global aufgestellt. Sie haben schon zahlreiche Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet, darunter auch viele unserer Mittelstars wie Oliver Winter, Sabrina Spielberger, Jörn Windler oder Mia Silvermann. Mit ihrem internationalen Netzwerk und tiefem Branchen-Know-how, insbesondere in den Bereichen Software, E-Commerce und Life Sciences, navigieren sie ihre Mandanten durch jeden Schritt. Von Kapitalbeschaffung über die Suche nach strategischen Partnern bis hin zu Exits oder IPOs. Und das Besondere? Ihr arbeitet bei Karl Square immer direkt mit einem Partner zusammen, unterstützt von einem extrem motivierten, bestens vernetzten Team, das wirklich Lust hat, euer Projekt erfolgreich zu machen. Wenn ihr also gerade überlegt, was der nächste große Schritt für euer Unternehmen sein könnte, dann sprecht mich gerne an. Ich stelle den Kontakt her oder ihr klickt einfach auf den Link in unseren Shownotes. Und ganz nebenbei, der Gründer von Karl Square, Mark Miller, war übrigens auch einer meiner ersten Gäste hier im Podcast, nämlich bereits in Folge 2. Wir kennen uns seit über 10 Jahren und genau deshalb freue ich mich besonders, Karl Square heute als Partner an meiner Seite zu haben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Ihr habt ja ein paar Sachen gemacht, die ihr verkauft habt. Es gab einen Exit an Ligatus und einen an Avon, an unseren Marktbegleiter, der dann später nochmal die Firma zurückgekauft, glaube ich, mit Trigo hieß die Firma.
Ja, genau.
Die wurde dann verkauft an Zalando. Mhm. Aber das waren im Endeffekt so die Dinge, die ihr zusammen gemacht habt, ja, mit SEO, mit Daten, mit Affiliate, also wo ihr einfach alles...
Retargeting war damals genau. Ein Thema, dann gab es sowas wie Real-Time-Advertising, eine neue Welle, alles so in dieser Werbewelt oder sagen wir mal, tieferen Werbewelt. Ich glaube, einige, die hier zuhören, werden das wahrscheinlich gar nicht genau verstehen. Ich meine, wenn man dich kennt, dann du bist ja aus der Welt. Mhm. Aber das ist halt so diese ganze Wertschöpfungskette hinter dem Banner. Wie kommt es, dass mich Banner verfolgen, wenn ich da irgendwo Schuhe angucke im Shop, dass die da hinterherkommen?
Und aufhören, wenn ich den Schuh gekauft habe, bestenfalls.
Sowas. Und in dieser Welt waren wir dann tätig. Es war alles auch recht naheliegend. Du hast angefangen mit SEO-Seiten, die hochoptimiert, wie so viele andere aus unserer Generation. Ich meine, wenn du jetzt hier guckst, wer hier im Podcast war, wer bei mir im Podcast ist, ganz viele haben angefangen mit SEO. Es war halt damals so, das war eine ganz neue Welt, wo man relativ einfach reinrutschen konnte, ohne Investoren und ohne jetzt irgendeinen Doktortitel. Und das war dann auch unser Starting Ground.
Und so muss man sich ja auch die ersten OMR-Festivals vorstellen. Ja. Also ich kann mich erinnern, wir waren mal in so einem echt schäbigen Ding auf St. Pauli am Anfang mit wenig Leuten, aber da war Florian Heinemann und Co. auch dabei. Ja. Und dann war das wirklich so, da haben Leute auf der Bühne davon erzählt, es waren auch irgendwie so Lifehacks oder waren Tipps, sondern die haben einfach gesagt, okay, Online-Marketing Rockstars, wie funktioniert ein Online-Marketing? Da war einer da, der konnte SEO, der André Alper im Regelfall. Ja. Dann war der Flo Heinemann und Co. da. Und so ist dieser Event ja, ich kann mich erinnern, wir waren einmal beim König der Löwen. Da stand dann der Elvia vorne, also jemand, der mit Online-Marketing eigentlich recht wenig zu tun hat, aber dafür Musikmanagement relativ groß, weil ich glaube, heute produziert er Casper und Schmidt und sowas.
Rin und so, ja, genau.
Genau, Rin. Mhm. Und hat damals Casper produziert. Und das waren irgendwie alles, das waren Rockstars in ihrer eigenen Welt. Ja. Früher viel aus dem Online-Marketing, aber auch das hat sich ja weiterentwickelt. Also ich kann mich erinnern, Lena Gerke ist ja auch bei euch auf der Bühne, denn auch aus den USA inzwischen fliegt ihr ja Gäste ein. Ihr habt diesen Event die ganze Zeit in der Stadt Hamburg von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und größer gemacht, bis ihr schlussendlich jetzt in den Messehallen seid. Und da, wie viele Hallen bespielt? Da kommen 70.000 Leute.
Das ist das ganze Messegelände.
Das ganze Messegelände. Also wir dürfen ja jedes Jahr zur OMR fahren. Man muss sich vorstellen, die ganze Stadt Hamburg lebt in diesen 2 Tagen OMR. Da sind auf dem Wasser Schiffe mit großen Buchstaben. Da sind sämtliche Hotels und Events ausgebucht. Die ganze Stadt steht Kopf. Ich würde sagen, es ist so eine Hassliebe, ein Teil der Hamburger liebt es, dann gibt es immer jemanden, der auch sagt, das ist zu viel Trubel und zu viel Müll und zu viel Menschen, keine Ahnung. Und aus diesem Kosmos heraus, also da gibt es Messe, dann seid ihr aber auch äußerst erfolgreich im Podcast-Geschäft, ihr macht die Podstars, wo ihr quasi, der OMR-Podcast ist ja wahrscheinlich ist der größte deutsche Business-Podcast,
wie wir
schon so.
Ja, ja.
Aber ihr produziert ja auch andere. Ja. Was sind so andere Podcasts, die ihr produziert?
Der reichweitenstärkste ist Lanz und Precht
wahrscheinlich. Ja, super Podcast. Die beiden machen es wahnsinnig gut, muss ich sagen. Die Snippets von denen sind schon super, wenn du da Reels siehst. Beides coole Entertainer auch, ne?
Absolut, absolut. Das ist nicht umsonst erfolgreich. Also ehrlicherweise jetzt nicht wegen uns, sondern wegen den beiden. Das muss man schon so fairerweise sagen.
Aber so Künstler, quasi Creator, nehmt ihr unter Vertrag, sorgt dafür, dass der Podcast sich auch mit Werbung füllt, dass die Reichweite gesteigert wird. Ihr seid einer der größten Podcast-Vermarkter in Deutschland?
Ja, also wir waren schon mal größer, muss man auch sagen. Haben jetzt ein bisschen uns fokussiert auf vor allen Dingen irgendwie Wirtschaftspodcasts, auf Formate reduziert, wie gesagt, also auch auf Sachen, die klar vermarktbar sind, wo es einen klaren Absendermarkt gibt. Wir haben viel ausprobiert irgendwie.
Köche, und ihr hattet
Tim Melzer, genau. Fiete Gastro. Genau, der macht gerade Medienpause, das ist ein anderes Thema. Mhm. Alles wird wiederkommen. Aber so haben wir halt aus dem Portfolio von vielleicht mal zu Hochzeiten 50 Podcasts, das haben wir jetzt vielleicht 25 oder so. Und wir machen das auch für Partner, also wir machen für Scalable einen großen technischen Börsen-Podcast. Wir machen für Vodafone.
Wollte ich sagen, ohne Aktien wird schwer, ist glaube ich auch euer Podcast.
Ja, genau.
Denn Spezialfolgen auch mit Philipp Klöckner und so, die sind auch gerne zu Gast.
Genau. Also das ist, also es gibt ein breites Portfolio nach wie vor, aber es ist ein bisschen ausgewählter. Wir hatten bis vor 2 Jahren noch mehr auch getestet. Da war die Podcast-Welt auch noch ein bisschen vielleicht bullischer und alle dachten, okay, es wird irgendwie 100 große deutsche Podcasts geben, die alle vermarktbar sind und die alle, das ist bis heute zumindest nicht ganz so gekommen.
Nee, ist kein einfaches Geschäft, Podcast. Wirklich definitiv.
Also wenn man da eines der Highlight-Formate hat und du hast dann Lanz und Precht und so, dann ist das alles irgendwie gut. Aber du kannst nicht gleichzeitig 50 Podcasts richtig betreiben, aus meiner Sicht, weil was man auch sagen muss, ein Podcast ist halt heutzutage, wenn man das richtig macht, eher eine Medienmarke. Ne? Man dachte ja über Jahre, das sei halt so eine Sache, die lädt man dann auch bei Spotify und bei Apple Podcast hoch. Und das war's. Aber in Wahrheit ist es halt so, du machst es per YouTube, du machst es für TikTok, du machst es einfach, du machst da irgendwelche Reels, du machst die ganze Woche über oder den ganzen Monat über machst du jeden Tag Content, du machst natürlich irgendwie in unserer Blase LinkedIn oder irgendwo anders machst du Instagram und TikTok, um das Format zu pushen. Also du lebst eigentlich für den Podcast als Medienmarke. Und das macht es halt wahnsinnig aufwendig und jedes Produkt in sich sehr komplex. Und deswegen kann man jetzt nicht davon 50 betreiben, sondern halt ein paar weniger. Also haben wir zumindest festgestellt.
Das würde ich genauso unterstreichen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn wir einen zweiten Podcast machen müssen für Ärzte oder so, würde ich durchdrehen. Das geht gar nicht.
Ja, das ist einfach auch ein bisschen Teil so von so einer typischen Entwicklung. Ne? Am Anfang hat man das beobachtet, dann dachte man, okay, wo geht da die Reise hin? Und jetzt ist halt die Reise so, dass das dann eine Podcast bis hin zu Live-Shows sind. Gerade wie mit unseren auch Verena, Pauster, Lea, Sophie Kramer, denen wir den Fast and Curious Podcast machen. Die gehen auf Tournee, fahren mit einem Bus durch Deutschland. Das hat natürlich mit einem Podcast auch zu tun, aber es ist halt viel mehr als das und das kannst du nur in begrenztem Maße schaffen als Firma, also zumindest wir nicht. Ja.
Dann hast du auch gesagt, ihr macht eine Bewertungsseite, ne? Also bei euch werden Produkte bewertet.
Software,
genau, auch sehr erfolgreich. Ihr produziert Inhalte unter anderem für ZDF und für RTL, ihr macht Dokus, ne? in einem sehr hochwertigen Format. Erzähl mal von den Dokus, was waren da so die Sachen? Alpecin kann ich mich erinnern.
Aber auch mal gemacht, genau. Am Ende ist es so, wenn du so eine Marke hast wie OMR, mit Festival, mit Podcast, mit Software-Vergleich, Weiterbildungsangeboten, den Seminaren, von denen es mal losgegangen ist, dann fragst du dich immer wieder, was passt da noch drunter, was ist in der heutigen Medienwelt interessant. Ja? Und Zeitschriften sind es nicht und im Fernsehen linear ist es auch nicht und dann guckt man halt. Und ich sehe ja zum Beispiel jetzt diese Software-Reviews so als Medienprodukt. Menschen bewerten, schreiben Texte über Software, die sie kennen. Wir kuratieren das, wählen aus, was davon ist kredibel, was ist echt und kuratieren das wie eine Redaktion und sagen, okay, wenn du dich jetzt für Buchhaltungssoftware interessierst, dann geh mal bei uns gucken. Wir haben alle relevanten Buchhaltungssoftware, die es gibt, in einer Kategorie mit Texten, mit Inhalten, mit Bewertungen und du kannst dann halt als Nutzer entscheiden, welche du in deiner Firma für viel Geld einkaufen möchtest, nachdem du bei uns geguckt hast. Und das ist natürlich ein spannender Ort, wo halt Softwarefirmen selber gerne werben. Und die werben natürlich jetzt nicht, indem sie uns beeinflussen bei den Bewertungen. Die schreiben auch gar nicht wir, sondern halt echte Nutzer. Aber wir können natürlich dann trotzdem sagen, hey, du bist jetzt hier ein bisschen besser sichtbar gemacht, wenn du bei uns zahlender Kunde bist. Also das ist ein bisschen auch Softwarebewertung ist halt Medien und Dokus sind natürlich auch Medien. Und das sind beides aber zum Beispiel Themen, wo ich halt glaube, dass Medien gerade halt Rückenwind haben, sehr viel Wachstum ist. Also wie gesagt, Software, also alles wird bewertet heutzutage, Internet ist Bewertung. Ja. Und deswegen war das naheliegend, dass es bei Software noch nicht gibt, dass wir da drauf gehen. Gerade in Corona-Zeiten, als wir das angefangen haben. Und bei Dokus ist es vielleicht nicht ganz so naheliegend, weil es die schon länger gibt, aber den Rückenwind, den sie haben, dass jetzt so viele Firmen oder Menschen über sich Dokus machen, dass Dokus auch die Wahrnehmung von Menschen komplett verändern kann. David Beckham war bis zur großen Netflix-Doku so ein, sagen wir mal, in die Jahre gekommener Ex-Fußballer mit Tattoos. Und jetzt ist halt der große,
krass, ne?
Die Ikone David Beckham, Hugo Boss-Testimonial, was der alles ist. Ja. Und die Formel 1 war halt ein eher langweiliger europäischer Race-Zirkus. Jetzt ist es halt ein globales Ding mit 3-4 Rennen in den USA, dank der Netflix-Doku. Also Dokus gibt es zig Beispiele, verschieben Marken und Menschen. Aber
das ist schon relativ teuer, ne, was ihr macht. Also da steckt ein hoher Aufwand drin, so eine Doku zu erstellen. Da müssen also Teams durch die Gegend fahren.
Absolut. Also wir haben jetzt beispielsweise bei den HSV, der Hamburger Fußballmannschaft, die haben wir 2 Jahre lang begleitet. Da war dann immer die Hoffnung, den Aufstieg zu dokumentieren. Ist am Ende auch gelungen. Aber klar, da bist du da 2 Jahre dabei. Nicht jeden Tag, aber sehr viel, auch in Trainingslagern irgendwo in Spanien oder Türkei oder so. Und ja, das kostet natürlich Geld. Ne?
Also als Geschäftsmodell, du investierst da ein paar hunderttausend Euro auf jeden Fall. Ja. In diese Journey und dann bist du darauf angewiesen, dass Netflix, Amazon, RTL, ZDF, dann gehst du in Verhandlungen, wer will diesen Inhalt haben?
Und gibt es halt eine ganze Reihe von mittlerweile, das ist ja auch das Neue an Dokus, das früher gab es halt Dokus bei ARD und ZDF und so, jetzt mittlerweile gibt es halt da ganz große Streaming-Plattformen, alle suchen Content, von der Telekom bis zu Sky und DAZN, überall gibt es Interesse an Content und deswegen ist der Nachfragemarkt da ganz neu, ganz anders geworden und in diese neue Dynamik der Dokus, da wollten wir uns mit reinlegen und machen ehrlicherweise auch nicht nur Produkte für Streaming-Plattformen, sondern halt auch für Firmen selber. Also wir haben eine Alpecin, die ganze Geschichte hinter dieser mittelständischen Bielefelder Firma, die sich dagegen die größten Beauty-Konzerne der Welt aufstellt, Unternehmer porträtiert, das gemacht. Wir haben die legendäre Story von Gorillas, dem Lieferdienst, der innerhalb von ein paar Monaten quasi angeblich Milliarden wert war, wo dann auf Milliardenbewertung auch wirklich investiert wurde. Also nicht angeblich, die waren Milliarden wert, zumindest damals die Investoren, und waren dann aber trotzdem irgendwie ein paar Monate später komplett, jetzt gibt's sie nicht mehr. Also oder platt. Also das war eine Wahnsinns, wahrscheinlich die krasseste, nach wie vor so in den Zahlen geguckt, Wirtschaftsgeschichte in Deutschland. So, das hat es noch nie gegeben und in, auf und ab in der Form. Und das haben wir dann auch auf, also mit der Kamera begleitet. Solche Sachen machen wir halt auch. Ja.
Werbung.
Der heutige Partner der Folge ist Personio, Europas führender Anbieter für HR-Software, speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Über 10.000 Kunden setzen bereits auf Personio, ein Beleg für das beeindruckende Wachstum der letzten Jahre. Personio unterstützt Unternehmen dabei, datengetriebene Entscheidungen im Personalwesen zu treffen, KI sinnvoll einzusetzen und trotz demografischem Wandel sich über das Thema Personal vom Wettbewerb abzusetzen. Die Plattform bringt alle zentralen HR-Prozesse von Recruiting über Onboarding bis hin zu Performance-Management in einem System zusammen. Dadurch sparen Unternehmen nicht nur Zeit bei administrativen Aufgaben, sondern gewinnen auch die Transparenz, die sie brauchen, um strategische Personalentscheidungen zu treffen. Genau diese Themen begegnen mir auch täglich in meiner Arbeit und in meinem Unternehmen und ich weiß aus erster Hand, wie herausfordernd sie sein können. Wer mehr zu diesen Themen erfahren möchte und wie Personio helfen kann, sie zu lösen, schaut am besten in HR Insights Report 2025, in dem viele dieser Entwicklungen beleuchtet werden. Den Link zum Report und zu Personio selbst findet ihr wie immer in unseren Shownotes oder ihr meldet euch bei mir und ich mache gerne ein Intro. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Ich kann mich noch erinnern, als ich das letzte Mal bei euch war, da ging es um das Thema Fernsehturm. Da haben wir bei dir geguckt, vom Podcast, den konnten wir nicht ausstrahlen, weil ich Idiot die eine Firma nicht gekauft habe. Es war so ein guter Podcast, wie ich fand. Oh, ich habe was zum Berliner Mietenpreis, zum Mietdeckel gesagt und Co. Das ist alles eingetreten. Schade eigentlich. Da stand ich bei dir. Wir sind quasi im Podcast rumgegangen, haben draußen auf den Fernsehturm geguckt. Das sieht man nicht bei einem Fenster bei euch im Büro. Und da hast du gesagt, ey Markus, perspektivisch, in der Theorie könnte ich hier ranschreiben in der Zukunft. Hallo Markus, willkommen beim OMR. Dann sag ich, wieso? Und dann sagst du, ja, wir dürfen jetzt mithelfen, mir den Fernsehturm quasi in Hamburg zu machen. Was macht ihr mit dem Fernsehturm in Hamburg?
Ja, also das ist eine Geschichte, die hat schon vor ein paar Jahren angefangen, dass mich der damalige Chef der Hamburger Messe anrief und sagte, hier ist der Fernsehturm in Hamburg mitten neben dem, also mitten in der Stadt, neben dem Gelände der Messe. In Hamburg ist die Messe auch mitten in der Stadt.
Ja.
Und dann sagte der, hey, der kommt jetzt hier auf den Markt, das ist folgendes, der war jetzt 20 Jahre lang zu, der gehört der Deutschen Telekom, aber die Stadt will jetzt hier öffentliche Mittel bereitstellen, um das Ding zu sanieren und dann wieder zu eröffnen. Und da gibt es eine Ausschreibung. Ich würde die gerne gewinnen, ich würde gerne dann teilnehmen als Messe, weil ich gerne selber irgendwie ein bisschen im Blick hätte, wer hier mein Nachbar wird als Messechef. Und wollen wir es nicht gemeinsam machen? Wir sind ja mit der Messe schon viele Jahre zusammen, die kennen uns als Kunden, als jemand, der die Hallen betreibt da. Und da habe ich gedacht, okay, so ein Messeturm, ich wäre dann selber nicht drauf gekommen. Habe dann mal ein bisschen recherchiert, geguckt, hier in Berlin zum Beispiel, der Messeturm Alex, super, super Geschäft.
Fernsehturm
bitte. Genau, der Fernsehturm Alex.
Nicht,
genau.
Dass ihr Ärger gibt mit den Berlinern.
Genau, genau. Die Messe ist ja hier nicht in der Nähe.
Ja.
Und dann habe ich mich so mit diesen Türmen beschäftigt und am Ende dann gesagt, okay, dann lass uns doch jetzt hier in so eine gemeinsame Gesellschaft irgendwie gehen und dann an dem Pitch teilnehmen. Und ja. Dann hatten wir dann eine ganz gute Chance, weil klar, wenn da öffentliche Mittel bewilligt werden, dann hat die Stadt ein gewisses Interesse, dass irgendeine lokale Firma vielleicht auch sowas macht. Und die meisten der Wettbewerber in dem Pitch damals waren internationale Firmen, die so Türme betreiben von irgendwie Australien bis nach Vancouver. Es ist jetzt nicht so komplex, einen Turm zu betreiben, hoffe ich mal oder meine ich. Und dann waren wir so der Local Hero, der dann sagt, okay, wir trauen uns auch zu, da oben irgendwie eine Eventfläche reinzumachen, da oben einen Fahrstuhl laufen zu lassen, da oben ein Restaurant zu verpachten.
Das gibt es aber schon. Fahrstuhl ist im Gebäude drin.
Ja, das muss jetzt alles gemacht werden.
Okay.
Als wir das dann gewonnen haben am Ende, die Ausschreibung, war das alles noch nicht durch. Wir müssen dann erstmal unser Konzept ja auch dann umsetzen. Dazu brauchst du einen Bauantrag, dazu muss dann Denkmalschutz, Feuerschutz, statische Prüfung. Alles Themen, die natürlich nicht vorher gemacht werden, sondern erst jetzt in den letzten Jahren gemacht wurden. Und das hat sich wahnsinnig in Länge gezogen. Ja. Sodass damals eigentlich die Hoffnung war, dass der Turm wäre längst auf. Jetzt, wir reden jetzt ja im Jahr 2025.
Wann war das?
Das war 2021.
Okay.
So, ja. Also und man dachte, zwei, drei Jahre wird es dauern. Mhm. Es dauert jetzt deutlich länger. Ich weiß noch nicht mehr bis wann. Aber wir haben jetzt gerade erst seit ein paar Wochen die Baugenehmigung.
Glückwunsch.
Aber es muss jetzt noch gebaut werden. Und der Turm war 20 Jahre lang geschlossen wegen Asbest. Ist jetzt komplett entkernt. Also, oder wurde dann damals komplett entkernt. Und wir müssen jetzt dann neue Aufzüge reinbauen. Da muss ein neues Sockelgebäude gebaut werden.
Also wir reden von einem signifikanten 7- oder 8-stelligen Betrag, der investiert
Also das, die öffentlichen Mittel, das ist bekannt. Ich glaube, die liegen bei 25 Millionen oder so.
Boah.
Also ich muss die nicht stemmen. Ich darf dann nachher da eine Pacht bezahlen.
Ja.
Aber ich muss nicht die Investitionen liefern. Ja.
Und so ein Pachtvertrag läuft in 10, 20 Jahre? Irgendwas
20, 25 Jahre, glaube ich, ja.
Krass. Ja, es ist schon.
Also ist ja die Frage, ob es sich lohnt. Das ist nach wie vor eine unternehmerische Herausforderung oder Wette. Ich glaube daran, weil ich sehen kann, was so Türme ausmachen, dass da Leute hoch wollen, dass man auch bereit ist, für eine Aufzugfahrt vielleicht Geld zu bezahlen.
Eventfläche ist Wahnsinn.
Da oben, genau, oben Eventfläche zu mieten. Da sprechen mich jetzt ja schon immer wieder Leute an und sagen, Mensch, du bist doch jetzt mit dem Turm, kann ich da nicht mal hoch und dann kann ich die Fläche mieten. Und dann sage ich, leider aktuell nicht. Aber du merkst, Interesse ist groß. Und deswegen habe ich da damals auch irgendwie nach ein bisschen Recherche das gemacht. Ob es dann am Ende eine gute Idee war, wird man sehen, aber es ist eine spannende Reise.
Also ich glaube, die Kombination aus Messe und euch als lokaler Partner hat Hamburg erstmal extrem gut gewählt. Ihr seid ja auch eine extrem große Medienbrand inzwischen in Hamburg. Die Messe als Gegenstück auch dazu, das ist der Herzstück auch von Hamburg.
Also ich hoffe es sehr. Und am Ende ist das dann Turm halt auch irgendwo Content. Das ist ständig eine Story. Das ist irgendwie jetzt nicht eine normale Immobilie. Ich weiß noch, als ich da zum ersten Mal öffentlich wurde, als jemand, der zu einem Pächterkonsortium dazugehört, kamen dann zwei Instagram-Accounts und haben mir gefolgt. Irgendwie einmal Hamburger Fernsehturm und einmal noch irgendwie Hamburger Bilder und beide größer als mein eigener Account. Das heißt, der Turm, und die machen nichts anderes als Bilder von dem Turm, Bilder über den Turm, jeden Tag neue Perspektiven in Hamburg auf den Turm. Also der Turm ist in Hamburg komplett Kult. Also ähnlich wie ihr es hier mit dem Alex-Turm habt. Ja.
Wahnsinn. Okay, das wusste ich gar nicht. Sag mal, dieses ganze Konsortium aus Firmen, was du da betreibst. Ja, eine Messe, oder die OMR, das Festival. 70.000 Leute an zwei Tagen. Ihr arbeitet da ein Jahr drauf hin, ne? Also es ist wirklich, das ist Vollzeit, da sind 100, 200 Leute gebunden, um dieses Festival zu machen. Die 400 Leute, die ihr knapp habt, das ist ein Kernteam. Das ist ja nicht das Team, wenn der Event da ist, dann wird es ja wahrscheinlich auf über 1.000 Leute gehen.
Auf jeden Fall, ja.
Welche Umsätze reden wir da? Kann man sich überhaupt zusammensuchen? Das sind öffentlich, nicht öffentlich?
Ja, es ist nicht jetzt öffentlich, jetzt runtergebrochen auf die einzelnen Geschäftsbereiche, aber mit dem Festival, ja, kann man sich ja ausrechnen. Da liegt man wahrscheinlich schon bei 40 Millionen Größenordnung, ein bisschen mehr vielleicht sogar, ja.
Und das alles ist alles einer Firma zusammen oder ist alles getrennte Firmen und alles
von einer? Das Festival ist in einer Firma. Die Podcast-Sache ist also jedes Geschäft ist in einer eigenen separaten GmbH, ja.
Okay, krass. Und der Fernsehturm ist auch in einer separaten GmbH, die du zusammen mit anderen.
Genau.
Okay. Und Festivals in Deutschland, also finde ich, ist, was ich so mitbekomme, scheint kein einfaches Geschäft zu sein. Man merkt, in den USA gibt es wirklich große Festivals, werden auch hart gefeiert. Ich bin ja selber, ich staune immer sehr, wenn ich es immer rausschaffe, nach Dubai, in die USA oder selbst nach Bukarest auf einem Festival, dann kostet das alles viel, viel mehr als in Deutschland. Mhm. Und wenn ihr hier in Deutschland mit dem OMR von 99 Euro auf Ticketpreis auf 399 geht, dann steht die ganze Branche Kopf und jeder tut so, als wenn er noch nie 1000 Euro ausgegeben hätte, um auf, also in den USA geht unter 1000 Dollar gar nichts für ein Festival. Ja, ja. Warum ist das so?
Dass natürlich ein Aufschrei da ist, wenn sich Ticketpreise verändern. Das ist immer so. Mhm. Und gleichzeitig, ja, ist es genau mein Reden. Ich versuche auch zu erklären, dass für das, was wir da anbieten, jetzt im Vergleich zu auch im europäischen Ausland, ist das nicht unfair bepreist. Ja. Und ist das eigentlich eher am unteren Ende. Aber du brauchst das, um so ein Ding auch hinstellen zu können. Also Live-Event-Geschäft ist jetzt kein hochmargiges Geschäft. Also Medien, traditionell häufig auch hochmargige Geschäfte gewesen. Ich weiß noch, bei Gruner und Jahr, da Zeitschriften, da waren teilweise 30% Rendite, war so, ja, nahm man halt so mit, das war irgendwie üblich. Das ist natürlich da alles längst nicht der Fall.
Also unter uns, bei 40 Millionen Umsatz macht ihr keine 10% EBIT-Marge.
Nee, wahrscheinlich, ja.
Also wir reden von weniger. Ja, nicht nee, weil es 30 sind, sondern
ja, das ist krass. Es ist bei uns immer eine Frage, was rechnen wir jetzt wie drauf, so in so einer Firma mit verschiedenen, auch Overhead und so und Leuten, die ganzjährig bei uns arbeiten. Aber
es ist kein Gelddrucken mit so einem Festival.
Nee, ich sehe es überhaupt nicht so, zumal es ja auch noch wirklich ein relativ riskantes Geschäft ist.
Ja, also, eben.
Wir kommen aus der Digitalwelt. Das ist natürlich alles auch immer unter dem großen, was wenn morgen Google das Gleiche macht, so okay. Aber eigentlich ist es halt alles ein bisschen besser abgesichert, weil du hast, wenn morgen Adcell dein Netzwerk ausfällt, dann ist es halt übermorgen wieder auf oder wieder an.
Oder Cookies morgen weg sind.
Es gibt also auch Risiken, aber es gibt halt auch trotzdem jetzt nicht so einen Klumpen an zwei Tagen.
Genau.
Wir haben diesen krassen Klumpen, darauf wollte ich hinaus. Ja, das ist halt schon so und dann alles Live-Event, aber so ist es halt. Ich meine, es gibt ja genügend auch große börsennotierte Firmen, die mit Live-Events unterwegs sind und wo man das Geschäft sehen kann. Das ist durchaus unter Druck auch immer wieder. Wir haben jetzt eine gute Marktposition und bei uns ist Gott sei Dank in den letzten Jahren trotz wirtschaftlich angespannter Lage eigentlich mehr Zulauf denn je. Und ich glaube, es liegt auch ehrlicherweise an der wirtschaftlich angespannten Lage, weil was ich festgestellt habe, damals schon bei Gruner und Jahr, da war ja 2009 die Finanzkrise, da war das so, dass alle die Zeitschriften, die in ihrem Segment nicht oben waren, die hatten Riesenprobleme. Mhm. Und bei der Gala damals oder bei der Brigitte, die waren in ihren Segmenten die Führenden, da ist dann eher gewachsen. Und so ein bisschen, glaube ich, haben wir jetzt auch dieses Glück, dass wir da in dem Segment sehr stark sind. Das heißt, Firmen fragen sich, okay, ich möchte gerne in der Digitalwelt, ich brauche da Kunden, ich suche da nach Aussteller oder nach Werbetreibenden, die bei mir ihr Geld ausgeben. Ich möchte da irgendwie mich gerne präsentieren in dieser Welt. Wo mache ich das? Und dann machst du es halt bei OMR, weil das Bekannteste, das Größte ist. Und alles andere kneifst du dann, weil es halt gerade schwierige Zeiten sind. Und das hilft uns halt irgendwo.
Ja. Lass mal über schwarze Schwäne reden. Du hast ja gerade schon mal angeschnitten. Was kann so für eine Messe ein schwarzer Schwan sein? Ich würde sagen, das Corona war definitiv etwas.
Absolut. Also
damals, muss man auch fairerweise sagen, damals zu Corona war OMR der Kosmos noch nicht das, was er heute ist. Also auch mit den verschiedenen Zugpferden. Das war alles ein bisschen kleiner und sehr fokussiert auf die Messe. Und dann kommt quasi Corona und es gibt keine Messen mehr.
Ja.
Da kann ich mir vorstellen, das war jetzt nicht so geil.
Nee, das war mir sicherlich damals mit die härteste Zeit in meinem Berufsleben. Was man auch sehen muss, als wir das dann damals abgesagt haben. Wir mussten das dann irgendwann im März, wir sind immer im Mai, also jetzt kommendes Jahr, 5., 6. Mai, damals war es auch irgendwie so Anfang Mai und wir mussten das dann, als Corona kam, dann im März absagen. Also es war schon alles wirklich weit geplant und gut und wir wussten, es in wenigen Tagen oder Wochen wird es jetzt sein. Das war brutal. Gleichzeitig dachte man, okay, sollen wir es jetzt auf den Herbst schieben oder machen wir es dann irgendwie Anfang nächsten Jahres oder so? Aber dass es dann halt 2 Jahre lang ausfallen wird, das war ja dann in dem Moment gar nicht klar und du wusstest von deinem Schicksal eigentlich noch so gar nicht so richtig. Und was auch nicht klar war, wir hatten damals noch nicht so viele Sachen wie heute, wir hatten allerdings den Podcast schon so ein bisschen am Laufen. Mhm. Und insofern hat sich dann für mich, auf der einen Seite hatte ich nicht alle Informationen, oder Gott sei Dank hatte ich nicht alle Informationen, weil ich dachte, es geht im Herbst weiter und ich dachte auch irgendwie, ich habe jetzt einen Podcast, dann werden wir es schon überbrücken. Aber weder ging es weiter, noch kam es dann so, dass der Podcast lief weiter gut, aber du erinnerst dich, es gab mal so eine Phase, Anfang, es muss so 21 gewesen sein, da kam Clubhouse, dieses
das
Ding.
Das war krass, wie schnell es gewachsen
alle
ist.
Alle waren bei Clubhouse, dann sagten Leute zu mir, also Philipp, mit deinem Podcast, das ist eigentlich so ein bisschen Medien von gestern, die Welt ist jetzt hier Clubhouse krass, und ne? Darauf kannst du dich mal einstellen. Und dann saß ich mal irgendwann, weiß ich noch, bei uns zu Hause im Wohnzimmer und dachte mir, okay, Festival weg, ein paar Wochen oder ein paar Monate später, Podcast möglicherweise auch weg, kommt auch vielleicht beides nicht mehr wieder, also weil dann war da so, Corona war dauerhaft da, Clubhouse schien auch das neue große Ding zu sein. Und das war schon so in der Ballung, wo ich dachte, ja, es gibt auch kein Grundrecht als Unternehmer, irgendeinen Erfolg zu haben. Auch jetzt irgendwie Geld zu verdienen oder ein paar hundert Mitarbeiter zu haben, ist einfach kein Grundrecht. Das kann dir gelingen, das kann klappen, das kann auch genauso schief gehen. Und das habe ich da dann auch realisiert und irgendwie verarbeiten müssen. Gott sei Dank kam es dann so, dass Clubhouse erstaunlicherweise von Zauberhand nach ein paar Wochen wieder komplett verschwunden war.
Ja.
Also es ist bis heute fast die einzige neue Kategorie. Wir reden ja nicht von einer Marke, es gab ja dann ganz viele Clubhouse, also es gab ja dann irgendwie Twitter, Spaces, Spotify, Spaces und dass diese ganze Kategorie, Live Audio, dass die komplett verschwinden würde, hätte ich nie für möglich gehalten. Eine Firma vielleicht ist StudiVZ war auch weg, aber Facebook ist bis heute da und so. Und das hätte ich nicht geglaubt. Und am Ende war es natürlich cool für mich jetzt als Podcaster, für dich auch, dass wir da sozusagen im Audiobereich nicht diese neuen Gegner da haben.
Und ihr habt aber, du hattest ja trotzdem 150, 250 Leute oder so damals auch schon running für das Festival. Und ich finde ja viel, viel krasser, dass du als Unternehmer denn eine Lösung dafür gefunden hast, die ja ziemlich beeindruckend bis heute ist. Was habt ihr gemacht damals, um die Leute weiter in Lohn und Brot zu haben?
Also man muss fairerweise sagen, wir haben natürlich erstmal dann Podcast ausgebaut und deswegen auch dann sehr, sehr viel probiert. Haben dann das Software-Reviews-Geschäft angefangen.
Genau.
Das bis heute ganz ein bisschen auch da uns überlegt, machen wir jetzt so Virtual-Events und wie kann das aussehen? Dann habe ich an Virtual-Events nicht so geglaubt, sondern halt eher an sowas. Und dann kam halt hinten raus auch noch irgendwann ein Anruf von der Stadt Hamburg und die sagte, Mensch, wir haben uns hier entschieden, wir machen jetzt hier für Corona, als dann der Impfstoff da war, ein Impfzentrum in den Messehallen und wir würden dazu gerne mit euch reden. Und da war ich dann relativ überrascht und wusste auch gar nicht so genau, was jetzt unsere Rolle sein soll. Aber stellt sich raus, die Entscheidung in Hamburg war, unabhängig von uns, geimpft wird jetzt hier in der Messe. Und das ist alles zu bewerkstelligen. 1 Million Impfungen, die Messe alleine kann das gar nicht abbilden. Und
1 Million Impfungen war der Plan.
Genau, war der Plan. Und dann war halt irgendwie auch die Frage, wer kann denn da helfen? Und dann haben die sich an uns gewendet und gesagt, Mensch, ihr kennt ja diese Hallen, ihr könnt die ja betreiben, ihr habt ja viel Erfahrung mit diesen Hallen, auch so einer gewissen ungewöhnlichen Nutzung. Und dann haben wir mehr oder weniger auch unter dem klaren Hinweis, das wäre schon sehr gewünscht, dass wir das machen, haben wir dann Leute eingestellt, tatsächlich. Auch wir hatten zwischenzeitlich, ich glaube, wir hatten mal eine Payroll mit irgendwie 2000 Leuten oder sowas. Also nicht alle Vollzeit, aber in Teilzeit und irgendwelchen Schichten Tag und Nacht oder so. Und haben dann da aber in Corona-Zeiten dann wirklich sehr antizyklisch oder für E-Commerce ja nicht so antizyklisch, das war ja dann lief ja auch überall. Ja. Aber dann haben wir auch angefangen, Leute einzustellen, aber auch ganz häufig Leute, die aus irgendwelchen Eventfirmen kamen und nichts zu tun hatten und haben dann da mit uns. Also wir haben nicht selber geimpft, das haben Ärzte gemacht, hat auch die Stadt natürlich alles verantwortet, aber wir waren sozusagen der organisatorische Partner im Hintergrund. Ja.
Das ist schon krass. Also ich war auch so von 200, 300 Leuten auf 2000, die Organisation ist was ganz anderes. Du kommst ja aus, 2 Tage müssen klappen, hinzu jeden Tag muss klappen.
Ja, du hast dann ein ganz anderes, das lernst du dann ja auch irgendwie Buchhaltung. Ne? Also wenn du jetzt 2000 Gehaltsabrechnungen machst, ist das anders als 200. Ne? Oder wenn du da irgendwie Krankenmeldungen, was da alles so passiert, Kommunikationssysteme, das wissen ja Leute von Zalando oder irgendwelchen anderen Firmen, die sowas auch mal erlebt haben. Ich habe sowas jetzt ja bei OMR, wir sind auch gewachsen und so, aber halt sehr behutsam jedes Jahr über 10 Jahre hinweg. Und das war halt so innerhalb von wenigen Monaten. Eigentlich war das so dieses alte Rocket-Modell, jetzt Vollgas, nur halt mit einem ganz anderen Purpose. Und war eine spannende Erfahrung, war natürlich auch intensive Arbeit, aber war wahrscheinlich so für mein Berufsleben mit die verrückteste Zeit.
Wie viel Schiss hat man, wenn Corona vorbei ist und man macht wieder die erste Messe?
Ja, auch sehr, sehr spezielle Phase, weil man natürlich, ehrlicherweise, du musst da deine Messe planen oder wir haben es zumindest so gemacht, ohne zu wissen, wann genau ist jetzt vorbei. Klar. Wir wussten, es wird jetzt besser, es gab jetzt die Impfung, aber wir wussten nicht so, wann fällt denn jetzt wirklich in Deutschland das Maskenverbot und hin und her. Und dann haben wir das aber auf unseren üblichen Termin Anfang Mai platziert und gesagt, bis dahin wird das klappen. Und es gab verschiedene Leute, die gesagt haben, okay, letzte Winterwelle und so und dann kommt das. Ja, und dann haben wir das am Ende versucht und du musst ja als Unternehmer auch irgendwo gewisse Risiken, gewisse Wetten abschließen. Du darfst da nicht zu vielleicht bullisch sein, sich so zu sehr verlieren. Aber das war greifbar, dass so kommen. Wir haben natürlich auch rumgefragt. Es gab dann andere Events, die sie auch gemacht haben. Ja, und dann aber trotzdem hatte ich natürlich sehr viel Sorge. Aber es war dann ein Riesenerfolg, jetzt gar nicht sehr wirtschaftlich, weil wir haben dann natürlich jetzt auch mit anderen Preisen, die Leute kannten das gar nicht mehr in der Form, aber es war komplett voll. Also wir haben,
war super.
Muss ehrlich mal sagen, bis heute, ein paar Leute kommen bis heute nicht mehr, weil die gesagt haben, ich war damals bei euch. Das war einfach zu krass, zu voll. Also wir haben für viele Leute haben das richtig geliebt. Ja. Und ein paar Leute haben aber auch gesagt, also jetzt hier Business machen, ist ja unmöglich. Ich muss jetzt hier irgendwie gucken, wann ich in die Halle reinkomme. Ich komme ja kaum hier durch. Hier ist eine riesen Action. Aber klar, es war die Wiedereröffnung. Alle wollten wieder, alle konnten wieder. Und das haben wir davon profitiert. Aber bis heute muss ich ab und zu mal Leuten erklären und auch Ausstellern erklären, hört zu, was damals passiert ist, das hat sich heute alles etwas professionalisiert und wir haben mittlerweile andere Preise, wir haben etwas weniger Leute, wir haben andere ganze Straße gesperrt, alles, was wir damals nicht wussten, weil der Zulauf so groß war.
Ihr habt ja wirklich dieses unglaublich große, erfolgreiche Festival und habt ja auf der Bühne extrem gute Leute, teilweise ja Professoren oder Marketing-Götter aus den USA. Dafür, dass die kommen, da zahlt ihr auch relevant Geld. Ne? Also ein Festival kostet euch auch im Einkauf der absolut. Speaker, wenn das Weltklasse ist. Wer waren so die Highlights, die da waren auf dem Festival auch?
Also all time wahrscheinlich Kim Kardashian, so ganz bekannt. Oder für mich persönlich Scott Galloway immer dran. Oder man, sagen wir es mal so, um deine Frage ein bisschen zu beantworten. Ich hätte selber in meinem Leben gerne mal irgendwie jetzt in Stanford oder Harvard oder Princeton oder so studiert. Hat nie geklappt. Aber als dann das Festival so ein bisschen in Gang kam, also als dann so die ersten kleinen Festivals, und das war ja damals ein Hobby. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ja, jetzt bleibt hier ein bisschen was übrig. Ich habe ja meinen Hauptjob damals mit den Firmen. Ich guck mal, ob ich mir so einen Harvard-Professor, den ich selber nicht vor Ort erleben konnte, jetzt hier herholen kann. Da gab ja auch damals ein paar, die sich dann mit Performance-Marketing beschäftigt haben, also den Themen damals. Und dann dachte ich mir, es ist spannend, mal was zu hören, was so ein Harvard-Professor über Performance-Marketing sagt, wo wir ja ganz vorne dran dabei waren. Also wir alle damals sozusagen, du kennst die Branche. Und du warst ja auch bis heute Teil der Bubble. Und dann fand ich das interessant. Und dann kam der erste Harvard-Professor, Jeffrey Rayport, super Typ. Und das war für mich, da war ich total stolz, den dann irgendwie am Flughafen abzuholen. Ich, hier Harvard-Professor in Hamburg für meine Szene, für meine Buddies. Der erklärt uns jetzt mal, was er so sieht in der Welt. Und so hat das eigentlich angefangen. Und damals musste man den bezahlen. Ich schätze, ich weiß nicht mehr genau, das ist jetzt ja auch viele Jahre her.
20, 30.000 Euro.
Ja, 15 hätte ich jetzt gesagt, sowas, ja. Genau. Plus Flüge und so dann so. Und ja, das war dann schon immer so die Idee und mein Anspruch, die spannendsten Leute der Welt eigentlich auf die Bühne zu bekommen, weil es auch ein Hobby war, weil auch Freunde vor allen Dingen kamen damals und ich dann auch irgendwie zeigen wollte, ey, guck mal, wir machen hier richtig was. Und das ist aber bis heute, hat OMR oder das Festival an vielen Stellen, Gott sei Dank, diese DNA. So, also wir bemühen uns auch, ne, diese Idee, dass wir abends noch Konzerte haben, weil aus demselben Grund, ey, das kommen jetzt hier Freunde, Bekannte, Kunden zusammen, ist mein Hobby, Harvard-Professor tagsüber und abends dann irgendwie Deichkind oder so. Und das hat den Leuten gut gefallen und bis heute ziehen wir es eigentlich so durch, ja.
Und Kim Kardashian, ich kann mich an irgendwas, wir sind immer auf der OMR, ich kann mich an irgendwas in der Bild-Zeitung erinnern. Ja. Kim Kardashian war dann eher so siebenstellig, man so.
Stand mal drin, ich glaube in der Bild-Zeitung stand 700.000 Euro, das stimmt nicht. Die richtige Zahl kann ich nicht sagen, aber das ist zumindest falsch. Aber klar, dass die jetzt nicht für 15.000 Euro kommen, das darf auch keinen überraschen, denn entweder ist es halt so, die kommen halt ohne Honorar oder die verlangen schon Honorar. Dass wir uns aber noch leisten können, ist dann vielleicht sechsstellig oder so. Aber das ist dann nicht mehr der Punkt, sondern der Punkt generell bei solchen Leuten ist, du musst sie überhaupt bekommen. Also Kim Kardashian oder wer auch immer, dieses Jahr Ryan Reynolds, viele andere, die haben ja Anfragen aus der ganzen Welt. Ja? Genau. Und die könnten genauso gut jetzt irgendwie nach Rio oder nach Seoul oder so oder irgendwelche anderen Sachen machen, um sich diese Art von Kohle mitzunehmen.
Die kommen für dasselbe Geld nicht zur Schanze, aber in diesem Setup 70.000 Besucher kommen die auch.
Ja, und aber das Wichtige ist halt, die Connection zu haben, denen das einmal zu erklären, an die ranzukommen, sagen wir mal, kredible Empfehlungen zu haben, das macht den Unterschied. Du kannst ja ein Stück bei Jan noch sagen, ich zahle dir jetzt irgendwie 2 Millionen oder so, was könnten wir nicht, wollten wir nicht, aber selbst wenn du es wolltest, das wird nicht klappen, weil dann sagt die, oh, wer ist das, kann ich dem jetzt trauen, wo ist das überhaupt, dieses Hamburg oder dieses whatever es ist. Das Einzige, was hilft, ist wirklich die Person selber oder das Umfeld kennenlernen, erklären, was wir vorhaben, ein bisschen Vertrauen aufbauen, gemeinsame Bekannte aufbauen, Referenzen aufbauen und dann erklären und Glück haben auch, dass die sagen, naja gut, es macht ja zumindest für mich Sinn, weil Europa, da habe ich demnächst was zu verkaufen oder da kommt demnächst irgendwas von mir. Und wenn das zusammenkommt, dann kriegst du mal so einen Schuss hin. Aber es gibt so einen Kreis von 100 Personen auf der Welt oder vielleicht 200, die jeder kennt und die jeder sagt, Mensch, die müsstest du mal holen. Aber ja, die müssen ja auch was in Europa zu tun haben und so.
Ja, das ist ja auch Netzwerk. Also bei dir ist ja, wie schon gesagt, Deichkind. Sido ist ja schon aufgetreten. Also sind ja auch, das ist ja auch alles Netzwerk, was sich so ergeben hat. Du hast eine extrem gute Connection zum Hänsler, zu den Köchen und zu allem, die irgendwie eine Rolle spielen. Das ist ja alles über Jahre gewachsenes Netzwerk. Ja. Ich bekomme gerade schon hier von der Regie, wir müssen uns beeilen. Der Philipp muss nämlich noch weiter. Ja, hier gibt es so kleine Hints im Podcast. Mal sehen, wer die im Nachhinein errät. Sag mal, bei dem Ganzen, das ist ja wirklich Fullspeed. Ich weiß, dass du 3 Kinder hast, ja, also hast ja auch familiär quasi extrem viel zu tun. Was machst du für dich? Also lässt du dich coachen? Bist du super sportlich? Ernährung?
Nee, also ich lasse mich nicht coachen. Ich versuche das irgendwie nach wirklich mit Bauchgefühl und so Bauernschleue irgendwie alles auszubalancieren. Und da klar ist mir auch aufgefallen, immer ein Sport ist sinnvoll, macht mir auch Spaß und gucke ich auch vor allen Dingen gerne, aber mache ich auch gerne. Und ich habe mir jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal das Ziel gesetzt, um was Greifbares zu sagen, 1000 Kilometer zu laufen.
Boah.
Das werde ich, also ist jetzt für jetzt Leute, die richtig ernsthaft Laufsport machen, das ist halt so
eine Zeitfrage.
Genau. Und hier der Jonas Deichmann, dieser Ultraathlet, hat mal zu mir gesagt, irgendwie, als ich mir das erzählt habe, naja, muss man schon dranbleiben. So, und so ist es halt auch. Es ist jetzt nicht verrückt, aber man muss halt ein bisschen dranbleiben, man muss ab und zu mal machen. Das mache ich, also gehe ich laufen. Ich habe bei uns, man sieht es leider nicht so wie bei dir. Ich wäre froh, ich hätte auch ein bisschen die entsprechenden Oberarme.
Aber Laufen macht ja auch andere Dinge mit dem Körper als...
Ja, aber ich habe mal eine Klimmzugstange bei uns im Büro und die nutze ich auch schon noch mit Kollegen oder Freunden, Gästen. Ich bin da ein, zwei Mal in der Woche mindestens an der Klimmzugstange und solche Sachen. Also ich eher vernünftigen Sport. Und ansonsten...
Ernährung ist ja in unserem Alter Ernährung ja sau wichtig,
Ernährung auch als Komponente. Auch, genau, ne? Trink wenig Alkohol, versuche da vernünftig zu sein.
Aber du hast jetzt schon noch eine ganze Menge, also viel Schlaf kriegst du auch nicht, ne?
Ja, das ist auch so ein bisschen so mit OMR, man kann es nicht so richtig halb machen. Ne? Wenn du jetzt einen Podcast machst, OMR-Podcast, du machst 100 Folgen im Jahr, du brauchst diese Leute auf der Bühne, du erwartest da 70.000 Leute, da ist jetzt schwierig zu sagen, ja, dann mache ich das mal dann. Oder dann mache ich das, ich könnte mir vorstellen, so, du musst dann wirklich die Dinge auch machen.
Ja, du fährst ja auch zum Wirt und so. Also du hast ja wirklich die größten Unternehmer Deutschlands. Die kommen ja nicht alle nach Hamburg, sondern du bist ja auch viel unterwegs, du hast viel Reisezeit.
Ja, genau.
Auch
also nicht vergessen. Der eine oder andere kommt Gott sei Dank zu uns, aber ja, du hast schon recht. Das ist auch irgendwie Reisen und aber man kann, wie gesagt, so einen Job, weißt du selber, jetzt schlecht halb machen. Oder ich kann es schlecht halb machen und muss ein bisschen aufpassen, dass ich dann nicht jetzt komplett da irgendwie jedes Wochenende oder jede Nacht drin hänge. Das gelingt mir schon.
Und du hast auch ein sehr gutes Team aufgebaut. Ich verfolge das ja. Du hast gute Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, du hast gute Mitmanager, du hast auch lange, die Leute bleiben lange bei dir, habe ich gesehen. Ja. Also Hauke ist ja auch schon ewig bei dir. Ne?
Genau, viele. Hauke ist ein Beispiel, aber auch Isa, Jasper, Philipp Ishold, unsere Geschäftsführer.
Ja.
Viele, viele andere. Roland, unser Chefredakteur, seit Anfang an dabei. Bin ich auch stolz drauf, ist mir auch viel wert. Und das Team ist sicherlich auch natürlich ein entscheidender Faktor. Ist jetzt nicht für meine Gesundheit, aber irgendwo schon, weil die Sachen wegnehmen und so.
Ja. Klar. Ja. Sag mal, wir haben so eine Sektion, die heißt Lifehack. Du bist ja auch schon, du hast vorhin gesagt, du bist 46. Hast du so ein, zwei Regeln oder irgendwas in deinem unternehmerischen Leben quasi kennen und lieben gelernt, was du weitergeben kannst, was du sagst, das hat mir geholfen, das hat mich über die Jahre besser gemacht?
Also ich denke immer wieder so wirklich zurück zu Bierdeckel. Wenn ich irgendwas höre, irgendwas sehe, irgendjemand eine Idee hat, dann frage ich mich wirklich ganz simpel häufig auf dem Bierdeckel, wie sieht das aus? Bis hin zu irgendwer erzählt mir OpenAI, das nächste große Ding. Dann denke ich mir, okay, am Ende ist es wie immer, die müssen immer einen Umsatz machen und irgendwie müssen mehr übrig halten müssen mehr Umsatz haben als Kosten. Und dann machst du mal so ein paar eine Jahresreihe auf und guckst das mal so an, dann schreibst du vielleicht mal die 2, 3 Kostenpositionen, die mir einfallen und guckst dir mal auf den Umsatz und denkst, halte ich es für möglich? Also dieses Bierdeckelartige, das sage ich auch bei uns, wir haben ja verschiedene Geschäftsmodelle unter der Marke OMR, jedes ist mal entstanden. Man saß zusammen, hat jetzt nicht auf einem echten Bierdeckel, aber mehr oder weniger so mit diesem Spirit überlegt, naja, wie kann es denn laufen, wie kann es denn werden?
Kann es überhaupt laufen? Ist es möglich, dass es ein Umsatz-Setup läuft? Wir können nicht 10 Jahre in Vorleistung gehen, das muss ich rechnen nach Jahr 3 oder irgendetwas. Können wir das und wie hoch
ist
der Aufwand?
Genau. Und das ist einfach ganz häufig viel simpler. Und ich würde auch bei diesen ganzen KI-Modellen und so, wenn man da mit so einem Bierdeckel anders aufkommt, dann denkt man, ich würde mich jetzt nicht wohlfühlen. Ich hätte auch irgendwie mal das Angebot, so ähnlich wie der Philipp Klöckner, in so einem Vehikel von europäischen Leuten mit in das Vehikel zu investieren, um das dann mit in OpenAI und so. Habe ich da nicht gemacht, war vielleicht sogar ein Fehler, weiß ich nicht. Aber ich habe einfach keinen Überblick, wie da der Bierdeckel aussieht. Und ich bin der Meinung, es muss eigentlich zumindest für die Projekte innerhalb einer Firma, bei Microsoft weiß ich es auch nicht, aber das ist auch sehr groß und hat verschiedenste Erlösströme. Aber so ein bisschen im Kern verstehen, worum geht es eigentlich, das mache ich immer. Und das hilft mir sehr. Was habe ich noch als Hack daneben? Viel mehr gibt es dann eigentlich nicht. Also ich werde ab und zu mal gefragt, gibt es einen Hack? Kannst du bei Leuten erkennen, wer irgendwie ein guter Unternehmer sein könnte oder wer dir helfen kann? Du kannst nicht erkennen. Ne? Also auch jetzt habe ich 800 Podcasts gemacht mit irgendwelchen Unternehmermenschen oder CEOs. Es ist trotzdem so, ich kann es dir oder ich könnte dir nicht sagen, wer jetzt, und wenn es so wäre, dann könnten ja auch irgendwie schlaue Investoren auf der Basis ja auch irgendwie Investmententscheidungen treffen und so. Es geht nicht. Ja. Das heißt, vieles ist einfach auch trotzdem wieder jedes Mal neu auf was drauf zu gucken und sagen, naja, vielleicht geht es ja schon oder vielleicht kann der es ja schon. Und auch schrägen Leuten zu vertrauen. Manchmal sind Unternehmer viel schräger, als man denkt. Und der klassische Harvard-MBA, der ich gerne selber wäre oder so, habe ich dann gelernt, ist häufig gar nicht unbedingt der beste Unternehmer. Sondern gibt es eher so Leute, die auf einmal irgendwo um die Ecke kommen und sagen, ja, ich habe das jetzt hier mal gebaut und das und das. Und ja, wir machen damit übrigens jetzt irgendwie so 10 Millionen Euro Umsatz, aber ich weiß gar nicht. Und ich denke, keine, what?
Ja.
Das erlebt man halt ganz häufig zum Beispiel.
Ja. Wollte ich gerade sagen. Hast ja auch den Kagan Sühner, hast du ja damals auch bei dir im Podcast zum Beispiel gehabt,
Gorillas,
der Gorillas-CEO. Ja. In dem Moment, wo der bei dir war, war der gefühlt 500 Millionen wert. Ein Jahr später war eher schwierig, ja. In Summe hast du den Herb ja bei dir gehabt.
Ja.
Geiler Typ, ja. Wie man mit Spirituosen so geil hustlen kann und auch im Markt selber
ist. Aber der
ist
natürlich von irgendeinem McKinsey oder Harvard und so ist er weit entfernt.
Ja, ja, genau.
Dennoch ist der sicherlich ein guter Unternehmer. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Und also deswegen, wenn man so nach Systematisierung sucht, es gibt sie nicht und es ist sogar häufig eher counterintuitive, wer halt Sachen gut hinbekommt, unternehmerisch gesehen. Und dass manchmal Leute, die den absolut geilen Lebenslauf haben, dann zumindest für bestimmte unternehmerische Themen gar nicht unbedingt immer die richtigen sind. Ja.
Nee, ich glaube, zum Schluss eint alle irgendwie, dass sie gute Menschen sind. Ja, dass es irgendwie ein gutes Miteinander ist. Also es bringt ja auch nicht, wenn du jetzt einen Quant brauchst, weil du irgendwie krasse Fonds berechnest oder so, dann ist wahrscheinlich die Social Skills nicht ganz so wichtig. Aber ich kann mich auch erinnern, egal auf wen ich von der OMR treffe, wenn ich bei euch durchs Büro laufe, die sind alle open-minded, die sind alle nett, die lieben alle die Marke. Also wenn du mich auch zu irgendeinem Dinner dann abends einlädst und sitzt am Tisch mit Mitarbeitern von der OMR, die brennen alle dafür. Ihr habt einfach da eine saugeile Marke geschaffen für Hamburg und für euch. Und von daher ganz, ganz großen Glückwunsch dazu. Tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du gleich wieder in den Zug reinspringen musst. Es war cool, wir sehen uns viel, viel zu selten. Ich finde das Wahnsinn, was ihr aufgebaut habt. Das ist für mich ein mittelständisches Medienunternehmen geworden mit ganz viel Online-Dingen, die ihr vorher getan habt. Heute seid ihr, wenn ich raufgucke, für mich ein echt krasses Medienunternehmen und ihr transformiert die Stadt Hamburg einmal im Jahr wahnsinnig. Also ich bin immer sehr stolz für dich mit, wenn ich abends bei der OMR am ersten Abend stehe, aufs Wasser gucke und denke, das ist krass. Also es muss ein wahnsinnig geiles Gefühl auch sein. Tausend Dank.
Ja, danke dir also für die Einladung, aber auch für das Begleiten der Reise und Unterstützung aus der Ferne. Oder auch natürlich als Besucher, aber vor allem auch so als Unternehmerfreund. So sehe ich uns beide jetzt schon seit vielen Jahren.
Ja.
Bin ich auch stolz drauf und hoffe, es geht noch einige Jahre so erfolgreich weiter.
Ja, ich hoffe, du machst noch weiter. Dann sehen wir uns hier nochmal, wenn du einfach 2000 Leute hast und auf der ganzen Welt Festivals machst.
Ja, mal gucken.
Philipp, tausend Dank.
Danke dir.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, wovon ich bei dem Podcast einfach ausgehen muss, dann kommentieren, liken und followen. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.
Ciao, ciao.
Wir müssen.
Oha.
Ist das Nummer schon da? Läuft?